Ruhig, Brauner. Hier kommt er. Der literarische Salon. Karin Müller und Christian Raabe unterhalten sich über das Leben, das literarische Universum und den ganzen Rest.
Ich hab's schnauben gehört.
Und ich höre dich. Das ist
ja, hallo, lieber Christian.
Hallo, liebe Karin. Und hallo, liebe Leute.
Hallo, liebe Zuhörer. Ja. Ihr habt ja keine Ahnung, was wir jetzt heute schon durchgemacht haben, wirklich.
Ja, ihr werdet euch wundern, dass das jetzt Episode 14 ist, aber Episode 13 wollte sich nicht aufnehmen lassen.
Nee. Also, wir nennen es jetzt offiziell 14, aber inoffiziell ist es natürlich die davor und naja, also egal. Also wir werden das entsprechend dann in unserer Datei so benennen. Vielleicht nennen wir es einfach tatsächlich 14, also sicherheitshalber. Man weiß es ja nicht.
Ja, richtig. Nicht, dass sich die Datei noch rückwirkend löscht oder so.
Ja, Mann. Bist du eigentlich abergläubisch?
Also, das kann ich dir relativ einfach und kurz beantworten. Ich habe am Freitag, den 13. meinen Führerschein gemacht.
Okay. Und hast du bestanden?
Ich habe bestanden und lebe noch. Und also die meisten in meiner Umgebung auch.
Dann wäre ja das kannst du mir ganz einfach und schnell beantworten, dann wäre ja einfach ja die richtige, nein die richtige Antwort gewesen.
Okay, also ich sollte auch tatsächlich mich wirklich ein bisschen zurückhalten, weil…
Das war eine klassische Ja-Nein-Frage.
Ja, ist schon richtig,
Also nein, du bist nicht abergläubisch.
Genau.
Ja, man soll ja eigentlich auch keine Ja-Nein-Fragen stellen, sondern schön offene. Und das ist ja eigentlich, bist du ja der ideale Gesprächspartner und Interviewpartner, weil selbst wenn man dir als unbeholfener Interviewer geschlossene Fragen stellt, antwortest du einfach trotzdem, also einfach so, also richtig, meine ich, so mit allem drum und dran.
Ja, genau, aber es könnte sein, dass ich heute tatsächlich doch ein kleines bisschen weniger als sonst erzähle, weil heute früh habe ich mich noch angehört wie Lee Marvin dementsprechend werde ich das Ganze ein bisschen einschränken vielleicht.
Männergrippe?
Nö, nicht Männergrippe, ich fühle mich eigentlich ganz gut, aber heute früh habe ich, muss mal sehen, ob ich das jetzt hinkriege, mich ungefähr so angehört. I was born under one twin star.
Ach, das hätte ich jetzt aber auch einen hübschen Soundeffekt gefunden für die ganze Show, zumal es ja einfach gut zum Thema passte.
Das dachte ich mir auch, deswegen habe ich es überhaupt bloß angesprochen. Aber jetzt trinke ich erstmal ein. Sorry, Leute.
Mal. Ich erzähle mal, was wir heute für ein tolles Thema haben. Das hat uns übrigens auch der liebe Christian eingebrockt. Und der Titel dieser Episode 14 jetzt ja offensichtlich, nicht mehr 13, ist Fremde Welten. Ne? Fremde Welten, ferne Welten, wie auch immer. Und dazu ist mir exakt überhaupt nichts eingefallen zunächst. Aber Christian hat darauf bestanden, dass wir diese Folge machen, weil er ja hier unser Fantasy-Fuchs ist, im Gegensatz zu mir. Die einzige Assoziation, die ich spontan hatte zu Fremde Welten, war natürlich Star Trek. Ja? Also wir könnten, wenn wir uns jetzt einfach nur über Raumschiff Enterprise und Co. unterhalten können, wäre ich sowas von dabei. Aber es geht ja um Bücher, leider.
Ach naja, weißt du, also letztendlich gibt es auch von Star Trek diverse Bücher.
Ja, aber das ist ja halt dann, ich habe auch einige gelesen und manche waren auch gar nicht so scheiße, ja, aber, aber das…
Die wurden, also zumindest das eine, was ich bei mir hier zu liegen habe, Logs 1 bis 3, sind sogar von einem von mir durchaus gutierten Autoren verfasst, ja. Ich glaube, es ist Alan Dean Foster oder so, ich weiß jetzt nicht genau, auf jeden Fall, hat mir eigentlich gar nicht so schlecht gefallen, wobei schon ziemlich lange her, dass ich es mir zugeführt habe. Das ist irgendwann jetzt beim Umziehen mal wieder aus einer Kiste hervorgetreten und mir gesagt, schmeißen wir es weg oder packen wir es in, also packen wir es in den Bücherschrank oder packen wir es hier bei uns in den Bücherschrank, und dann dachte ich mir, nee, das bleibt hier.
Hat's überlebt, sehr gut.
Ja,
naja, ich meine, das ist ja also Perlen der Weltliteratur, gewisse Dinge kann man einfach nicht wegschmeißen.
Genau.
Ja, aber trotzdem, darüber reden wir heute, glaube ich, nicht, weil daran hast du auch nicht so richtig gedacht, oder? Als du das Thema
Nee,
vorgeschlagen hast.
also so primär habe ich eigentlich auch gar nicht an Bücher jetzt in dem Sinne gedacht, sondern eigentlich an verschiedene Weltengebilde, die ja mit denen uns Autoren so konfrontieren oder die sie uns ja irgendwie zur Verfügung stellen. Und der Witz ist, eins von denen, die ich hier so grob auf der Palette habe, ist eigentlich, also es ist nicht wirklich Fantasy. Ja, es ist eigentlich eher etwas, wo ich hoffe, dass es nicht so kommt, aber es könnte so kommen, weil es in unserer Welt spielt. Und das dazu später.
Ja, ich habe ja dann eigentlich fast nur Sachen, die in unserer Welt spielen oder theoretisch spielen können, weil ich eigentlich nur so Parallelwelten gefunden habe, weil so, also so dieses wirklich klassische High Fantasy, da habe ich, also ich habe da wirklich jetzt nachgedacht, aber da habe ich eigentlich nicht wirklich was gelesen. Also kann ich gar nicht so mitreden mit diesen Weltengebilden. Und selbst Star Trek spielt ja auch nicht in einer total fremden Welt per se, sondern also die Föderation ist ja immerhin hier auf der Erde in San Francisco ansässig. Das ist ja, da
Richtig.
kann ich mich ja noch 1A damit identifizieren. Das ist ja für mich, da kann ich nur denken, okay, das ist halt dann irgendwie in der Zukunft und so, alles gut. Aber das habe ich noch so, kann ich noch so verorten. Und auch mit den Außerirdischen, das kriege ich auch noch hin. Aber also diese wirklichen, diese High-Fantasy-Romane mit den ganz extrem faszinierenden, toll ausgearbeiteten, also so stelle ich es mir jedenfalls vor, nicht, dass ich mitreden könnte, aber das ist so das, was ich, wie ich mir das jetzt so, ich mir so denke. Also da kann ich einfach, weiß ich nicht. Also habe ich mich noch nie so richtig rangewagt und ehrlich gesagt weiß ich gar nicht warum, weil eigentlich bin ich ja insgesamt schon unerschrocken. Also ich habe auch mal ein paar wirklich krasse Science-Fiction-Romane gelesen, auch einen aus den 70er Jahren von einer Amerikanerin, deren Name mir jetzt überhaupt nicht mehr einfällt. Das hat mir auch wirklich gut gefallen, aber es ist jetzt total idiotisch, dass ich es überhaupt erwähnt habe, weil ich weiß weder den Titel des Buchs noch, worum es in dem Buch ginge, noch wie die Autorin heißt. Ich weiß nur, dass es
Selbst
eine
das
Frau
Buch ist
war.
dir fremd, nicht nur die Welt darin.
Wirklich, also insofern, also vergesst das, was ich gerade gesagt habe. Also ich habe da nicht allzu viel Erfahrung damit. Also ich bin quasi unbeleckt und würde jetzt hier gerne ein wenig lernen. Ansonsten habe ich mir natürlich auch ein paar so, ja, Gott, also du wirst wahrscheinlich lachen über meine Pipifax-Bücher, ja, von wegen fremde Welten, aber ja.
Na, wie gesagt, also ich habe ja auch ein Buch dabei, wo eigentlich die Welt, wie wir sie kennen, in eine von einem, ja, aus einem Blickwinkel notgedrungen gesehen wird, die sie dann schon wieder fremd erscheinen lässt. Also insofern, ich bin da auch total offen. Also, ja.
Dann machen wir doch, jetzt hören wir doch mit diesen ganzen Andeutungen auf, sondern gehen mal gleich in medias res und du erzählst uns jetzt genau
Nee,
zu diesem Buch
das
was.
mache ich ganz zum Schluss.
Ah, okay. Na gut, war
Wenn
ein
wir den
Versuch.
Spannungsbogen noch mal halten, oder? Ein
Alles
bisschen
klar,
so.
ja, dann halten wir den Spannungsbogen. Ja, willst du anfangen oder soll ich
Nein, fang du mal ruhig
anfangen?
an.
Ich fange mal an. Also ich habe, ihr werdet wirklich, also es ist wirklich ein bisschen peinlich, aber das ist so mit das Erste, was mir ansonsten außer Raumschiff Enterprise eingefallen ist zum Thema fremde Welten, ist Harry Potter.
Ja,
Ja.
kann man machen, richtig.
Aber letztlich muss man ja ganz klar sagen, das ist ja keine fremde Welt per se. Das ist ja im Grunde unsere ganz aktuelle Welt. Es ist sozusagen nur ein, ja, man kann es ja noch nicht mal als Paralleluniversum bezeichnen, sondern das ist ja diese Zauberer leben ja unter uns und nur weil wir dumme Muggels sind und das schlicht und ergreifend nicht wahrnehmen, ja, kriegen wir davon nichts mit. Und das ist ja das, was ich aber tatsächlich faszinierend finde. Das ist
Eben.
im Grunde ist es ja wirklich so, wie es dargestellt wird über diese 7 Bände. Das ist ja eine so, ja, auch so wahnsinnig detailfreudig und ja, skizzierte Welt, die im Grunde genau unsere ist, aber doch total anders.
Ne? Muss ich jetzt auch gerade wieder an eine Sache denken. Ich bin ja auf Harry Potter gestoßen, als ich eigentlich mich daran gemacht hatte, meinem Töchterlein, die von einer Bekannten, die hatte Kassetten geschenkt gekriegt mit Harry Potter und der Stein der Weisen. Mhm. Ich hatte bis dato, also das ist, sie ist 96 geboren, und dementsprechend war das also bestimmt schon in Anfang der 2000er. Also da gab es den ersten Harry Potter auf jeden Fall schon ein Weilchen. Mhm. Und ich hatte vorher überhaupt nichts davon wahrgenommen in dem Sinne, auch wenn ich nun ziemlich Fantasy-affin war und auch bin. Und dann bin ich darauf gestoßen, weil wir hatten halt kein Kassettenabspielgerät mehr. Und dann habe ich mir tatsächlich, also zumindest sie hatte keins, ich hatte irgendwie so ein Ding und habe dann allen Ernstes die Kassette irgendwie auf den Computer gezogen und daraus dann CDs gemacht. Ja, ist ja nun also jetzt nicht ganz verwerflich, weil immerhin war das Originalmedium ja schon unseres.
Privatkopien darf man ja machen.
Richtig, und das war's ja.
Aber ich finde das schon, du hast das ist ja auch schon, also das ist ja auch schon, für mich ist das schon auch Science Fiction und fremde Welten, dass jemand in der Lage ist, sowas Analoges wie eine Kassette, also ich bin mir sicher, wir haben Zuhörer, die wissen noch nicht mal mehr, was eine Kassette ist, ja, also ich kenne so ein paar minderjährige Zuhörer von uns, die wissen, ich glaube nicht, dass die wissen, was eine Kassette ist, so eine Musikkassette, also das, was wirklich sowas total analog ist. Das finde ich ja schon faszinierend. Aber egal, also wir schweifen ab. Ich bin
in Awe. Richtig. Ja, also ich habe, während ich da diese Dinger dann logischerweise, also so eine Kassette ja erstens digitalisiert und dann hatte ich ja verschiedene Dateien und dann musste ich die irgendwie so hinbiegen, dass sie dann auf eine CD möglichst saugend draufpassen. Und deswegen musste ich immer reinhören. Und das Erste, was ich mitgekriegt habe, war also die tolle Erzählweise von Rufus Beck, den ich also nicht hoch genug loben kann für seine grandiose Interpretation von Harry Potter auf Deutsch. Und ja, das hat dann dazu geführt, dass ich immer mehr irgendwie mir davon angehört habe und plötzlich, also du hast ja die ganze Zeit ja zwar schon von irgendwie Leuten gehört, eben Onkel Vernon und so in der Richtung, aber das kam mir trotzdem immer noch so extrem aus der Welt vor, bis dann irgendwann mal davon erzählt wurde, dass sie ja üblicherweise in Urlaub auf Mallorca fahren. Und da dachte ich mir, Scheiße, das spielt in unserer Welt.
Das spielt in unserer Welt, ja.
Ja, insofern super, ja, fremd und vertraut, total cool zusammengebastelt.
Und das ist was mir daran so wahnsinnig gut gefällt, dass es ja so, dass man diese Möglichkeit hat, dass man sich vorstellen kann, okay, das könnte es tatsächlich geben. Sie könnten unter uns sein, die Zauberer.
Richtig. Also mit am besten finde ich ja die Sache mit den Portschlüsseln, weißt du? Seitdem gucke ich bei jeder rumliegenden Getränkedose immer, na, ist da vielleicht doch irgendwie so ein blauer Schimmer drum?
Aha, genau, kann man sich da, das ist fast so gut wie beamen, ja, also
ja, technologisch gesehen. Ich meine, es ist so ein bisschen unangenehm und das finde ich ja irgendwie ziemlich witzig. Geht dir das auch so, diese Beschreibung der verschiedenen Transportvarianten?
Auch mit dem Flu-Powder, also heißt Flo heißt, ich weiß nicht, ich habe es nie auf Deutsch, ich heiße glaube ich
Flo-Pulver. Ja, Flo-Pulver, ja, also es wird Pulver, ja dann.
Ja, genau, durch die Kamine. Ja. Mhm.
Also was haben wir? Wir haben Portschlüssel, wir haben Apparieren, genau. Wir haben Flu-Powder und das waren ja aber alles so Sachen, die sich als immer nur äußerst unangenehm dargestellt wurden. Und das fand ich irgendwie so dieses interessante Konzept, dass du eben nicht den machst und schnapp weg und schnapp da bist und so in der Richtung. Und Ja, und dass das also alles immer schon irgendwie auch so eine so Ursache und Wirkung und eben auch, ja, dass das auch schief gehen kann, man zersplintert sich und wie immer. Also ja, dahinter steckt wieder so viel Detailtreue. Cool.
Finde ich auch großartig. Ja, man kann ja auch auf den mit auf einem Hippogreif fliegen. Das geht
Ja.
auch, ist aber auch sehr unkomfortabel wohl.
Oder auf einem Testral, ja.
Ja, das auch. Die sind ja auch ein bisschen gruselig.
Ja, wenn man sie sehen kann.
Wenn man sie sehen kann. Könntest du eins sehen?
Nee.
Ja, ich schon.
Das ist blöd.
Jein. Ja, also ich, aber wir spoilern nicht, wenn das jetzt
Richtig.
Leute nicht kennen. Also sagen wir nicht, warum ich sehen könnte und du nicht. Aber es ist jedenfalls total faszinierend. Und das finde ich eben wirklich so toll, diese ganzen, das kommt ja auch erst irgendwie, ja, zu einem relativ späten Zeitpunkt wird es ja dann auch klar,
Ja,
was es mit
natürlich.
denen auf sich hat. Das ist also.
Und wie vorher dann damit gespielt wird. Gut, das hat jetzt wieder nichts mit Weltenbau zu tun, aber es ist wieder dieses psychologische Moment da drin. Sie weiß schon ziemlich gut, was sie mit dem Leser machen muss und was sie mit ihren Figuren machen muss, damit
Ja.
der Leser aber sowas von drin bleibt, ja.
Ich finde übrigens schon, dass es was mit Weltenbau zu tun hat, weil das ist ja ein Teil dieser Welt, die sie erschaffen hat, ja? Also ein Aspekt, und den
Ich
sie
meine
ja
jetzt,
auch.
ja, ich meine jetzt eigentlich eher, also dass ja auch Harry, weil er es sehen kann, dass
Ja.
ja gerade in einer bestimmten Situation irgendwie so ja eben noch nicht so richtig weiß und mal wieder als der Odd Man Out sozusagen dasteht, weil er sich wieder denkt, bin ich jetzt verrückt? Sind es die anderen? Sind die nur doof oder wie oder was?
Ja,
Und
klar.
das ist wieder dieses psychologische Moment, was sie ja eigentlich sehr gut und immer wieder sehr gewinnbringend nutzt für die Geschichten, ja.
Absolut, finde ich auch. Also das finde ich eben ganz großartig. Insofern, Harry Potter ist für mich zum Thema fremde Welten ganz, ganz weit vorne, obwohl es auf den ersten Blick überhaupt kein bisschen fremd anmutet. Das würde ich jetzt mal so als Fazit dazu sagen.
Absolut.
Ja. Hast du denn was Fremderes? Du hast bestimmt was
Ja, naja, gut,
Fremderes.
ich habe natürlich, also ich habe viel hin und her überlegt, weil es gibt ja ohne Ende irgendwie, also gerade in dem fantastischen Bereich, ja Sachen, egal ob es jetzt halt Fantasy oder Science Fiction ist. Ich hatte auch letztens ein ziemlich cooles Science Fiction Werk, hatte ich glaube ich auch schon mal grob drüber erzählt, aber ich weiß nicht, ob ich das irgendwann später nochmal bringen wollte. Keine Ahnung, müssen wir mal sehen. Da wurde auch etwas als so extrem dargestellt, und zwar, weil es die Sicht von Wesen war, die uns so vollkommen unähnlich sind, dass dadurch selbst irgendwie Sachen, die für uns normal wären, irgendwie völlig bemerkenswert waren. War auch eine coole Sache, aber darüber wollen wir jetzt ja gar nicht reden, weil sonst
Nee.
kommen wir wieder vom Hundertstens ins Tausendste.
Genau.
Ich habe tatsächlich ein bisschen hin und her überlegt. Einer meiner Lieblinge, was Weltenbau angeht, ist ja Markus Heitz. Aber ich habe mich tatsächlich für meinen ersten Vorschlag für etwas anderes entschieden, weil ich einfach auch die Tatsache, dass der Autor 15 Jahre alt war, als er sich quasi diese Welt angefangen hat auszudenken, finde ich also noch ein bisschen ehrenwerter fast, ja. Und
Aber
zwar ist der
in dem
Autor.
jungen Alter hat man ja so viel Fantasie noch, das ist ja.
Ja, aber er hat es trotzdem bis dahin gebracht, dass er quasi in bester Tolkien'scher Manier Sprachen entwickelt hat, die tatsächlich auch einen Sinn machen, wenn man, also so ähnlich wie Klingonisch kann man ja auch lernen, ja, und man kann ja auch Elbisch von Tolkien lernen, und genau so kann man eben auch also eine oder andere Sprache aus der Welt lernen, die Christopher Paolini erfunden hat. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt.
Ja, ich habe ihn, aber das ist Aragorn natürlich, also
Genau,
das
es
sagt mir
ist
ja.
richtig, es ist Eragon. Wie gesagt,
Habe ich aber nie gelesen.
Ich habe geschwankt, ob ich mir Vedora von Heitz oder jetzt eben Paolini mit Alagesia, was ja die Welt ist, vornehmen soll. Und ich fand es jetzt also zugunsten des Teenagers, habe ich es dann einfach mal in die Richtung entschieden. Ich muss wirklich sagen, ich finde es auch wieder erstaunlich, wie gut er es geschafft hat, die Mechanismen in dieser Welt zu beschreiben, dass sie auch einem, in Anführungsstrichen, einer mehr oder weniger wissenschaftlichen, pseudowissenschaftlichen Überprüfung durchaus jetzt standhalten könnten. Ja, auch wenn das natürlich mit Wissenschaft nichts zu tun hat, wenn man da von Magie und so. Aber ich finde es wirklich interessant, dass also jemand, der so jung ist, es schafft eben nicht nur, es geht ja bei der Welt eben nicht bloß um die Topografie oder sowas in der Richtung. Die ist tatsächlich, also ich muss jetzt dazu sagen, ich hatte mir im Vorfeld so ein bisschen Material zusammengesucht, weil es schon ein bisschen her, dass ich die gehört respektive gelesen habe. Und traue mich aber jetzt nicht, das zu öffnen, weil, wie wir von der ungesendeten und unaufgenommenen Episode ja wissen, da hatte ich viele andere Sachen irgendwie in meinem Rechner offen und das hat nichts funktioniert. Deswegen mache ich es jetzt nicht auf und muss alles irgendwie nochmal aus meinem Hirn saugen. Also das, was ich da so grob gesehen habe, ist also eine, ja, jetzt nicht übermäßig tolle Landschaft in dem Sinne. Ja, es sind eine ganze Menge interessanter Sachen drin. In der Mitte eine riesige freie Fläche, die einerseits eine extrem große Wüste darstellt und auch noch so ein Steppengebiet. Dann aber eben auch ist er, wie gesagt, hingegangen, dass es da ja die verschiedensten Götterkonstrukte und Glaubensrichtungen gibt. Da gibt es tatsächlich irgendwelche Leute, die beten einen Berg an und kriegen sich dann darüber das Streiten, welcher von den drei Gipfeln dieses Berges nun der höchste und wichtigste ist. Ja, und daraus entstehen dann quasi religiöse Fäden. Mhm. Ja, das kann man also durchaus jetzt schon wieder auch auf unsere Welt übertragen, wo man sagt, ja, da wird sich auch manchmal über den größten Dünches religiös ereifert. Aber nun gut, so weit wollen wir jetzt ja gar nicht gehen.
Aber doch, das finde ich ja ehrlich gesagt, das finde ich eigentlich nämlich das Spannende, weil also das ist ja jetzt fremde Welten, wenn die dann zu fremd sind, also so wie dieses Science-Fiction-Werk, das du gerade eben vorhin erwähnt hast, das scheint mir, glaube ich, für viele Leser und also ganz insbesondere für mich wahrscheinlich echt schwer verdaulich zu sein, weil da muss man schon wohl der absolute Oberfreak und Nerd sein, weil ich denke, man kann so fremde Welten immer dann besonders gut gutieren, wenn der Referenzrahmen, also so zur eigenen Welt, nicht so völlig weg ist. Also, dass man einfach immer noch Parallelen ziehen kann, könnte ich mir vorstellen. Also, oder ist es zumindest für mich jetzt mal eine Arbeitsthese, ob es denn tatsächlich so sein kann. Wenn man eben, wie du jetzt sagtest, mit diesen Religionskonflikten, da kann man ja Parallelen ziehen und das ist ja mit ganz vielen anderen Dingen ja auch. Ja, also wahrscheinlich, also keine Ahnung, kann natürlich sein, dass es daran liegt, dass die Autoren in der Regel ja auch Menschen sind.
Ja.
Und halt eben auch nur einen eben sehr menschlichen Referenzrahmen haben und das, ja, weiß nicht,
woran. Das ist durchaus klar, es ist letztendlich so. Insofern fand ich jetzt diese Science-Fiction-Sache, ich glaube, der sollte man, wenn ich jetzt nicht in der Rückschau feststelle, oh nee, da habe ich schon mal drüber gelabert, dann würde ich das also durchaus gerne noch mal ein bisschen weitertreten. Aber was jetzt nochmal zum Thema Referenzrahmen und hin und her. Ich finde das sehr interessant auch, dass ja gerade fantastische Literatur zu Unrecht eben von vielen Anhängern der Hochliteratur geschmäht wird als irgendwie Schund, mehr oder weniger. Dabei ist es gerade auch besonders gut in der fantastischen Literatur möglich, der Menschheit auf einer Metaebene mal den Spiegel vor die Nase zu halten und sie da Erkenntnisse finden zu lassen, die dann später zu einem Aha-Effekt führen, oh shit, das ist ja wie bei uns. Und das finde ich eigentlich gerade so cool. Ja, insofern ist das natürlich klasse, wenn, also insofern ist das auch dieses Buch, auch wenn es von einem 15-Jährigen mit einem 15-jährigen Protagonisten geschrieben worden ist, und man ihn auch so in seiner Entwicklung und sowas begleitet und alles, und natürlich auch die Weltsicht da durchaus von der erst ziemlich naiven in die doch irgendwann sehr abgeklärte Richtung sich verändert. Ja, damit kann ein Kind aufwachsen, aber es ist durchaus eben auch was für Erwachsene. Und das finde ich eben auch wieder schön, wenn ein Buch es hinkriegt. Also gut, ich bin ja so ein Mensch, ich lese auch durchaus mal ein Kinderbuch, und es gibt Sachen, die mich da fesseln können in irgendeiner Form. Aber richtig, ansonsten ist es schon cool, wenn man es schafft, irgendwie die Erzählung so ein bisschen nicht nur auf eine Altersklasse komplett auszurichten, sondern da auch immer noch so ein bisschen das eine oder andere Zuckerchen für andere Altersklassen irgendwie drin zu lassen.
Ja, das ist ja bei Harry Potter ja genauso. Das ist ja im Grunde auch, hat sie ja auch sozusagen als Kinder- und Jugendbuch angelegt. Aber das ist ja für, also ich würde jetzt mal sagen, okay, die ersten beiden Bände, die sind tatsächlich
Das merkt man schon,
wirklich
ja.
für eine jüngere Zielgruppe da. Aber hat sie eindeutig noch so jüngere Kinder im Fokus gehabt. Aber spätestens ab Band 3 geht sie ja dann voll auf, also die komplette Bandbreite, ja, also eben auch mit den Andeutungen. Und ich glaube, wahrscheinlich viele jüngere Leser verstehen das auch gar nicht und muss auch nicht sein oder verstehen eben
Richtig.
nicht alles. Also das sind es ist ja wirklich wie so eine Zwiebel. Da werden eben nicht alle heute erfasst. Und
Genau.
das finde ich ja
Und
total
deswegen kann man es
faszinierend.
immer wieder lesen, immer und
Ja,
immer wieder. Und
wenn
du
man die
wirst
Zeit hätte.
und du wirst auch immer wieder mal einen
Was Neues
neuen
entdecken.
Aspekt ja,
Ja.
entdecken. Und das deswegen denke ich mal, ist es letztens gab es mal bei Facebook so die Rundfrage so nach dem Motto, ob es womöglich Harry Potter schon so in unser kollektives Bewusstsein eingegangen ist, dass man es auch noch in 100 Jahren lesen wird. Und ich bin der Meinung, ja.
Ja, also glaube ich auch.
Wenn es uns da noch gibt, dann ja.
Ja, also uns vielleicht jetzt in 100 Jahren nicht mehr, also so dich
Nee.
und mich, aber so also die Menschheit hoffentlich noch.
Ja.
Ja.
Du sagst es.
Naja. Nee, und das ist, und du sagst aber, das ist mit bei Eragon ähnlich. Das finde ich ja, also das würde vielleicht muss ich es tatsächlich auch mal lesen, weil ich finde
Solltest du
das.
mal, ich finde auch da wieder Thema Hörbuch. Es wird von Andreas Fröhlich gelesen. Und den mag ich ja an sich schon. Ja, ich weiß nicht, ist ja einer der drei Fragezeichen.
Ja.
Und er hat aber auch eine so eine schöne sonore Stimme. Ich weiß nicht, wen er normalerweise auch noch synchronisiert, aber das ist ein so wichtig, so eine, naja, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber so eine Märchenonkel-Erzählstimme. Weißt du so, ja? Und er schafft es aber trotzdem auch die Charaktere gut darzustellen, ohne jetzt notwendigerweise die ja, doch. Ach doch, nein. Er verkörpert durchaus bei den Zwergen, die es da natürlich auch gibt, es extrem gut und schafft es auch sehr gut, diese zwergenhafte ja, so Anmutung, die man sich in der Sprache so vorstellt, dass das alles eben sich so anhört, als würden irgendwelche Steine in irgendwie einen Berg runterrollen, so nach dem Motto. Total cool. Ja, ja, also es solltest du dir wirklich reintun, finde ich. Ich meine, das Problem ist natürlich, da ist dann ein so ein Ding mal 20 Stunden lang.
Ja, das ist ja das Hauptproblem an der Sache. Wobei, ich meine, ich stehe ja total, aber das habe ich ja auch schon irgendwie 100 Mal erwähnt und das ist definitiv keine fremde Welt. Das ist einfach Outlander und da ist halt mal so ein Hörbuch mal irgendwie zwischen 40 und 50
Ja,
Stunden lang,
na
weil die
denn?
halt einfach mal auch 1000 Seiten da irgendwie pro Buch
Ja, go
verdrehen.
ahead.
Ja, also die Frage ist nur, so faszinierend ich es finde, dass ein 14- oder 15- oder 16-jähriger junger Mann solche Welten erschaffen hat, bin ich skeptisch, ob er, aber da wirklich so viel reinpacken kann, dass wir jetzt in unserem fortgeschrittenen Alter da auch entsprechend viel rausziehen können. Hm?
Also, ich meine, man muss jetzt auch dazu sagen, er ist auch sowieso was Besonderes, weil offensichtlich seine Eltern auch sehr viel Wert auf seine, naja, Bildung in dem Sinne gelegt haben. Die haben ihn auch zu Hause wohl unterrichtet. Und das müssen auch ganz besondere Menschen sein irgendwie. Also er wirkt jetzt, ich meine, ich habe ihn ja selber noch nicht irgendwie kennengelernt oder irgendwo erlebt, aber also in dem, was die Geschichten so widerspiegeln, wirkt er durchaus, also du merkst natürlich, wie die Geschichte auch wie soll man sagen, also sie wird auch erwachsener, ist klar. Ja, nun hat er nur 4 Bücher verfasst, aber das ist schon ein Epos. Kann man jetzt nicht anders sagen. Also, ja. Und ich finde jetzt auch ehrlich gesagt, dieses erste, ja, natürlich, es wird auch häufig gesagt, es ist schon sehr vorhersehbar, gerade das erste Buch, aber jetzt sind wir mal ehrlich. Ja, wer hat bei seinem Erstlingswerk nicht irgendwelche vorhersehbaren Sachen fabriziert? Also, ja. Also, du kannst es dir ja im Zweifelsfall mal irgendwie gedanklich notieren und mal schauen, ob du, wenn du mal gerade so gar nichts zu tun hast, vielleicht mal reinhören magst.
Ja, das klingt gut. Also würde mich einfach interessieren, also muss ich ganz ehrlich mal sagen. Also hat mich jetzt bisher nie so sehr gereizt, dass ich gesagt habe, ja, juhu, ich schaufel jetzt mal meinen Jahresurlaub dafür frei, aber vielleicht.
Also ich finde, es lohnt sich wirklich. Es ist, okay. Es ist nicht einfach bloß irgendwie, dass da irgendwie mit Schwertern oder Zauberstäben aufeinander eingeprügelt wird. Wobei Harry Potter das ja auch im Zweifelsfall gut hinkriegt. Aber gut, nee, sollte man durchaus, weil ich finde also auch die Charaktere, gerade dieser Drachendame, ja.
Okay, lustig. Also du hast, ja, ich bin dabei. Drachendame, ich dachte, das ist ja eine
Drachin. Saphira ist eine Drachendame, ja, und zwar die letzte.
Die letzte Drachendame? Mhm. Was ist denn jetzt aber Drachendame? Heißt das eigentlich dann Drachin oder Drachin?
Das ist eine gute Frage. Das sollte man mal den Duden, weiblicher Drachen. Drache, nicht Drachen.
Ja, Schwiegermutter. Egal. lass uns mal in die nächste Welt hinübergleiten. Genau.
Was hättest du denn da noch zu bieten?
Ja, das ist jetzt etwas fremder als bei Harry Potter, obwohl es auch auf der Erde spielt. Ja, das ist jetzt, da möchte ich jetzt mal die Tribute von Panem ins Rennen werfen.
Mhm. Bist du dir sicher, dass, ja doch, also wenn man sich so gewisse Entwicklungen auf der anderen Seite des Atlantik anguckt, dann.
Das halte ich jetzt, ja, also ich meine, es ist natürlich schon. Es ist sehr dystopisch, diese Trilogie, aber es spielt eben auf dem nordamerikanischen Kontinent. Panem heißt das Land. Nach irgendwie, ja, also ich, und es ist letztlich, also es wird, glaube ich, nie so wörtlich dargestellt, aber es ist die ehemalige USA nach einem verheerenden Krieg und
schau an.
Es gibt eine neue Machtstruktur und dieses große Land heißt nun Panem, ist aufgeteilt in mehrere Distrikte und die es gibt eine Hauptstadt, die, glaube ich, auch nur einfach Capital oder Kapitale oder wie auch immer heißt. Und die Story dürften ja die meisten auch kennen, dass jedes Jahr einmal die Hungerspiele, die Hunger Games stattfinden in der Hauptstadt und aus jedem Distrikt müssen 2 junge Menschen, ich glaube im Alter zwischen 12 und 16, dorthin fahren und sich dann einen Kampf auf Leben und Tod liefern. Und ja, welcher Distrikt dann gewinnt, das ist natürlich eine riesengroße Ehre. Und naja, also es ist unglaublich faszinierend. Es ist, finde ich, also es ist auch wirklich extrem. beängstigend auch, also so wie es dargestellt wird. Also es ist natürlich tatsächlich einerseits recht weit von uns weg, noch, ja, noch. Also jeder Distrikt hat so sein eigenes Spezialgebiet. Also die Protagonistin stammt aus Distrikt 12, glaube ich. Ja, genau, Distrikt 12. Und die sind dafür da, Kohle abzubauen. Das ist auch der ärmste Distrikt, aber die ganze Kohle, die dort abgebaut wird, wird dann aber auch in alle anderen Distrikte verschifft und verschickt, um sozusagen das ganze Land mit Energie zu versorgen. Und es gibt eben andere Distrikte, die, was weiß ich, Luxusgüter herstellen oder irgendwelche Holzgeschichten, also was weiß ich, Möbel machen oder sowas, Forstwirtschaft und so weiter. Und ja, der Sinn ist wohl einfach liegt daran, dass jeder Distrikt, also der ist so spezialisiert aufgestellt, dass ja, damit wird man natürlich auch künstlich klein gehalten und keiner kann dann alle Fähigkeiten erwerben und keiner kann mächtiger werden, als es ihm zugestanden wird. Und naja, also zumindest in der Theorie, in der Praxis sieht es ja dann tatsächlich glücklicherweise anders aus, weil man sich ja dann doch zur Wehr setzt. Das finde ich extrem spannend. Jetzt sind wir auch wieder bei dem Thema. Es ist auch eigentlich als Jugendbuch angelegt oder es gilt als Jugendbuch. Die Protagonistin ist ja auch ist 16, 15 oder 16, glaube ich, ja, genau, im ersten Band. Ist auch alles aus ihrer Perspektive geschrieben. Finde ich auch wirklich meisterhaft gemacht und man sieht eben auch, wie sie über die drei Bände immer abgeklärter wird, auch immer desillusionierter wird und auch kämpferischer, ja. Und also es ist, finde ich sehr faszinierend. Obwohl ich zugeben muss, mir hat der erste Band tatsächlich am allerallerbesten gefallen. Der zweite, der war auch noch gut und der dritte lässt dann, also da ist das Ende.
Also der Anfang des dritten Bandes, den, da fand ich auch sie ziemlich ätzend.
Ja,
Irgendwie, wobei,
meinst.
gut, ja, es wird ihr da auch extrem viel zugemutet, aber das Ende. Oh,
Ja.
also da hat sie mich wieder voll gehabt.
Echt? Ja.
Sagen wir mal so, ich habe fassungslos davor gesessen, sozusagen, aber
Ja. Ja, doch, also ich war auch, also es ist definitiv nicht schlecht, wirklich nicht. Also das ist, und es ist sehr effektvoll, nennen wir es mal so. Ich glaube, auf effektvoll können wir uns einigen, oder? Und ja, auf jeden Fall, es ist eine super lesenswerte Geschichte. Definitiv keine verlorene Lebenszeit, finde ich.
Ne,
Und wenn man sich
stimmt.
jetzt hier Herrn Trump anguckt, was der so macht,
Ja. Du, ich glaube mich erinnern zu können, dass ich bei Facebook, kaum dass er gewählt wurde, irgendeinen blöden Spruch in die Richtung abgelassen habe. Jo, aber da haben wir ja noch nichts gewusst. Ja, naja.
Naja,
Um Gottes.
also wie gesagt, die Hunger Games sind auch jetzt in der Anmutung her keine total fremde Welt. Also es ist fühlt sich hier irgendwie auch noch ziemlich realistisch an. Es gibt auch keine seltsamen Wesen oder sowas. Also nichts Fremdes in dem Sinne. Nur diese Staatsform ist
Ja.
bizarr, auch sehr, sehr unangenehm und natürlich dieses also wirklich menschenverachtende Konstrukt, dass man da aus allen 12 Distrikten jeweils zwei Kinder, also insgesamt 24 junge Menschen, zu einem tödlichen Kampf aufeinander hetzt. Und das wird dann natürlich jeden Abend, also so wie hier, wie so Dschungelcamp-mäßig
Ja.
nur.
Du, ja.
Ich gucke übrigens nicht, ich sag's nur.
Und weißt du was? Mir ist das vollkommen egal, ob du das gucken würdest.
Ja.
Ich hab's mir früher echt gerne angeguckt und
Ich
zwar
auch.
einfach nur aus dem Grund, dass ich mir gesagt habe, ist das geil, wenn man sich einfach mal platt über irgendjemanden beömmeln kann? Ja, ist so. Aber wie es eben häufig bei Formaten in RTL und wie sie eben alle heißen, den Privatsendern, so ist, irgendwann läuft sich's tot, aber die merken es nicht.
Genau.
Ja, und dann wird es nochmal aufgewärmt und irgendwie, aber gut, es gibt Leute, und ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, irgendjemanden, der sagt, ich guck das. Ja, okay. Weißt nee, du, richtig, also besser als ein Kind zu verprügeln oder so.
Definitiv, definitiv. Also nee, ich habe auch kein Problem damit. Ich wollte nur sagen, könnte jetzt nicht mitreden. Also für den Fall, dass du da jetzt irgendwie freudig auf mein Stichwort Dschungelcamp hättest einsteigen wollen, um mit mir aktuelle irgendwie Gegebenheiten dazu diskutieren, da wäre ich, also weil ich weiß keinen einzigen, der da drin ist.
Nö,
also,
ich auch nicht. Also ja gut. Es ist wie es ist. Es gibt viele Sachen, die man sich angucken kann und sei es einfach nur, um zu sagen, ich will heute nicht denken. Ja, komm. Untertanen belustigt mich. Ja, stimmt. Alles gut.
Aber das ist kann man sagen, dass Dschungelcamp auch eine fremde Welt ist in dem Sinne? Es ist irgendwie ja schon. Also,
Nur, dass die sich eben nicht auf Leben und Tod bekriegen müssen. Nee. Jo.
Ja, also.
Wir haben uns ja vorgenommen, dass wir die Stunde diesmal nicht reißen. Also ich grätsch jetzt bloß nochmal so grob rein.
Ich bin durch. Also
du bist schon durch, ja? Okay. Nee,
also jetzt hier mit den Tributen von Panem. Ich habe noch eventuell einen dritten in petto, wobei der sehr ähnlich dem ersten ist, aber ist egal. Also das ist jetzt sozusagen noch mein Trumpf in der Hinterhand, falls ich noch was zu sagen habe. Aber jetzt, du hast ja...
Du hast auch immer was zu sagen.
Ja.
Ja, eben.
Ja, ja. Also...
Gut, ich habe mir jetzt mal was von einem Deutschen ausgesucht, und zwar von Kai Meier. Der hat mich auch irgendwie, also der ist ähnlich wie Markus Heitz eine ganze Weile lang, ist Kai Meier, obwohl er ein Fantasy-Gott ist, quasi, komplett an mir vorbeigegangen, bis ich irgendwann mal durch Zufall auf genau dieses, ist auch eine Trilogie, gestoßen bin. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die, ich glaube, die heißt Sturmkönige. Und ich habe nur gedacht, heilige Scheiße, wie kommt man denn auf so eine Idee? Ja, ich habe vorhin mal so ein bisschen nochmal umgesurft irgendwie, und da bin ich auf eine Überschrift gestoßen, und die hat's aber sowas von gut ausgedrückt: Aladdin auf Speed.
Okay.
Ja, es spielt in einer quasi, also es spielt in und um Samarkand. Letztendlich könnte man also meinen, es ist eben unsere Welt und so weiter und so fort. Stellt sich zu guter Letzt, ich will ja jetzt nicht komplett spoilern, stellen sich da noch so Sachen raus, die das alles in einem ganz anderen Licht darstellen. Und schon alleine deswegen ist er für mich ein ganz großer, weil er da sich eine Sache überlegt hat, wo man sagt, na klar, aber drauf gekommen wärst du im Leben nicht. Ja, also man muss sich vorstellen, auch wieder eine coole Variante, mit einer Art von Magie umzugehen, denn dort, also er kann das so cool beschreiben, da gibt es natürlich, wie im Orient, zu einer solchen märchenhaften Zeit, gibt es Teppichreiter. Und wie er das schafft, das zu beschreiben, es ist tatsächlich wie, das war, glaube ich, die Fantasy Couch oder so, die es gemacht hat. Es wirkt im Prinzip wie eine Mischung aus so Aladdin und diesem Podrace bei Star Trek. Sogar, also du fühlst dich so mittendrin, wie er so beschreibt, dann da irgendwie zwischen den Häusern durch und hoch, runter, und dann plötzlich ist es so, dass er, also man muss da irgendwie in das Muster des Teppichs reingreifen, und wenn es sich dann mit einem verknüpft und man das eben kann, dann überhaupt ist der in der Lage, so hart zu werden, dass man da drauf sitzen kann und dann sich zu bewegen, und also auch wie wieder so eine coole Ideen, also das umzusetzen, wie also rein technisch, theoretisch technisch, denn diese Art von Magie funktioniert, super klasse. Er hat auch wieder Wesen drin, die einerseits, kennst du sie, ja, also nämlich Djinne, Aber die, also die kennst du ja üblicherweise bloß so als Flaschengeist und da siehst du ja im Prinzip immer so die Flasche dann und so ein Wirbel und dann ist da so ein Mannequin oben drauf. Und diese Djinne, das sind mehr oder weniger Raubtiere, und die laufen einfach, also die schweben irgendwie über dem Boden, die können nicht laufen, weil ihr Körper läuft einfach in so einem, ja, mehr oder weniger pfropfenförmigen Fleischende aus.
Lecker.
Und es ist, ja, das ist so, also man könnte ihn einfach auch so schön drauf auf eine Flasche, wenn sie groß genug wäre.
Ein pfropfenförmiger Fleischstrudel.
Ja, aber echt cool. Und also in den drei Büchern wird es also auch sehr, und dann gibt es nämlich zum Beispiel, eben deswegen heißt es auch Sturmkönige, es gibt bestimmte magiebegabte Menschen, wie auch immer, die in der Lage sind, sich Wirbelstürme quasi, naja, untertan zu machen. Die reiten auf diesen Stürmen. Und also wirklich, da gibt's die dollsten Varianten, und da gibt's dann aber auch wieder so, na, nennen wir es mal, fast auch politische Strömung in der und der und der Richtung, und jede ist da für sich auch irgendwie jetzt nicht ganz unlogisch unterwegs, aber naja, die einen sind dann eben halt doch ein bisschen fieser unterwegs als die anderen. Und er geht, also im ersten Buch, das ist schon eher so ein bisschen die Action-Variante, und in den nächsten, da wird's dann so auch ein bisschen tiefsinniger, und da werden die einzelnen Charaktere da auch nochmal sehr gut beleuchtet. Und wie gesagt, also das, worauf es im Prinzip dann auch, ja, es ist, muss ja der dritte Teil sein, dann so hinausläuft, was da so ein bisschen der Clou an der Geschichte ist, ist echt wieder eine total coole Variante, und passt extrem zum Thema fremde Welt. Aber das sollten sich die geneigten LeserInnen dann mal selbst zuführen.
Zum Thema Djinn fällt mir ja,
I Dream of Genie
ein. Und ja, und dann natürlich bezaubernde Genie, ja klar, mit das war so für mich, ich habe ja ganz lange, also so bin ich sozialisiert worden, Djinn-technisch.
Ja, genau.
Und dann war mir ganz lange nicht klar, dass es, also Aladdin hat mich dann verstört. Ich habe also Aladdin tatsächlich nach der bezaubernden Genie kennengelernt. Und dann wollte man mir verklickern, dass das sozusagen mehr oder weniger dieselbe Lebensform ist, und das okay. Wollte ich und konnte ich nicht glauben. Und also heutzutage, nee, wenn ich Djinn höre, dann nur
mit
im Glas.
Larry Hagman, ja, dem jungen Larry Hagman, und später wurde er JR. Na gut. Aber herrlich, ja, stimmt. Vielleicht sollten wir uns auch mal irgendwann in einer Folge, das wäre doch mal was Cooles. Leute, die ihr es hört, schreibt uns doch mal eure liebsten Fernsehserien aus der Kindheit. Also nicht notwendigerweise irgendwie so reine Kinderserien, sondern es darf auch sowas wie Genie oder
Ein Colt für alle Fälle.
Ja, oder solche. Und dann lass uns doch einfach mal, lass uns doch mal über solche Sachen sprechen.
Okay, das ist eine super Idee.
Ja? Hat zwar nichts mit Büchern zu tun, aber so what, es ist das Leben, das Leben.
Ja. Das ist doch schön. Cool. Ja, das machen wir. Ehrlich gesagt klingt mir hier Sturmkönige, klingt mir so, als hätte ich da mehr Spaß dran als mit der Drechin.
Oh, das musst du wissen.
Ja, also mal sehen, keine Ahnung. Also irgendwie ein Fleischstrudel oder sowas oder ein wie auch immer, egal. Also hört sich irgendwie.
Ja, wurscht. Aber die sind,
Fliegende Teppiche, finde ich cool.
Ja, das hat schon
die
was.
Die wurden ja übrigens bei Harry Potter dann irgendwie, glaube ich, verbannt oder sowas.
Ali Bashir, Ali Bashir war das der Referee bei der Weltmeisterschaft, oder war das der immer versucht hat, irgendwelche Teppiche ins Land zu schmuggeln?
Ja, weiß ich auch nicht mehr. Auf jeden Fall, das war auch ein großes, also kein großes, aber ein kleines Thema, aber eine sehr amüsante Randnotiz.
Richtig.
Das eben. Zum Thema fliegende Teppiche. Ja, du hast doch, ich hätte jetzt noch, aber wie gesagt, das passt eigentlich voll in die Harry Potter Geschichte, deswegen erwähne ich es nur mal ganz kurz, meine dritte fremde Welt, die mir noch so eingefallen ist, und ich habe es eben auch schon ganz oft in dieser Sendung hier auch erwähnt. erwähnt, deswegen wirklich nur jetzt noch als kleine Randnotiz, die zum Café bei Mr. Dalton-Reihe, die eben auch hier im aktuellen London spielt, zu unserer Zeit, auch mit sehr aktuellen politischen Referenzen durchaus, also inklusive Brexit und Co. Und dann gibt es eben auch da so eine Zaubererklasse, die unser Eins halt eben nicht wahrnimmt, weil sie sich einerseits auch gut, ja, wie soll ich sagen, verbergen oder sowas, aber wir sind halt einfach auf diesem magischen Auge blind. Aber in der Zaubererwelt gibt es also auch so richtig Krach. Also da geht es auch ordentlich zur Sache. Das ist jetzt auch überhaupt nicht so verspielt wie bei Harry Potter, wobei Harry Potter ja auch zum Teil echt so richtig harter Tobak ist, aber es hat dann noch so eine verspielte Variante. Das ist es in dem Fall nicht. Das ist viel erwachsener noch und viel, wie soll ich sagen, also es hat einfach noch mal ein paar andere Schichten mehr drauf. Aber sehr klasse gemacht, wie die Magie so funktioniert und die verschiedenen magischen Strömungen so miteinander entweder interagieren oder auch im Clinch miteinander liegen und die Fäden, die es da gibt, die Machtkämpfe, das ist alles total faszinierend. Also auch eben wirklich ganz nah einerseits und total vertraut scheinbar und auf der anderen Seite ein komplett fremdartiges und sehr, sehr faszinierendes Universum, von dem wir ja Normalmenschen so überhaupt keinen Schimmer und keine Ahnung haben. Finde ich toll.
Cool.
Ja.
Also ja, steht ohnehin schon grob auf meiner Liste, aber wenn ich mir überlege, was ich alles noch so auf meinem Sub zu liegen habe. Boah, naja, gut. Bevor wir jetzt die Stunde wieder komplett reißen, werde ich also jetzt nochmal fix zu dem kommen, womit ich euch schon am Anfang angeteasert habe.
Hau raus.
Und zwar ist das von einem, ich würde jetzt mal sagen, einem Russen geschrieben, aber vielleicht ist es auch ein Ukrainer. Also auf jeden Fall jemand aus diesem groben Bereich und das in Moskau spielt, würde ich jetzt mal spontan sagen, es ist ein Russe. Und zwar ist das Dmitri Gluchowski und nennt sich Metro 2033. Mhm. Und da bin ich also bei diesem Thema, es spielt in unserer Welt. Und zwar, naja, wie man sich vorstellen kann, also bei einer sehr dystopischen Geschichte, natürlich auch bei irgendeiner Form der, ich würde es jetzt mal sagen, nuklearen Katastrophe, die also dazu geführt hat, dass die Erdoberfläche nicht mehr von Menschen bewohnbar ist. Und diese haben sich zu einem großen Teil eben in Bunkern irgendwie, also in Bunker zurückgezogen und diese Bunker sind unter anderem mit dem Moskauer Metronetz verbunden. Und nun kommt es da zu einer Geschichte, die einerseits, sagen wir mal, naja, also das sind da schon eher so wie soll man sagen, so ein bisschen Rote Armee mäßig, also es sind irgendwelche Soldaten, würde ich jetzt mal sagen, die dazu da sind, ja, die Menschheit quasi davor abzuschirmen, weil nämlich von dieser Oberfläche immer mal wieder irgendwelche ziemlich fies aussehenden schwarzen Gestalten runterkommen und die überrennen wollen sozusagen und die sie also quasi immer nur durch Waffengewalt irgendwie daran hindern können, über die Grenzen rüber zu gehen. Und dann gibt es da also diesen jungen Artyom, der in irgendeiner Form, der ist schon besonders, weil er verspürt irgendwelche Schwingungen, die kein anderer so richtig wahrnehmen kann. Und der wird letztendlich eigentlich nur in Anführungsstrichen auf eine Reise quer durch diese, ich glaube es ist die Linie 1 oder so, geführt, oder nicht geführt, geschickt, und aber diese eigentlich, ja, es sind ein paar Kilometer, die werden in diesem Buch beschrieben, als ob er quasi eine Weltreise machen würde. Ich meine, natürlich muss er es zum großen Teil alles zu Fuß machen oder mit irgendwelchen Draisinen. Und dann trifft er innerhalb diesem, ja, diesem U-Bahn-Netz auf die verschiedensten menschlichen Ansiedlungen. Und der Witz ist, dass die tatsächlich, und das hat der Autor auch wieder extrem cool gemacht, die haben alle so bestimmte Eigenschaften, die wir in unserer heutigen Welt Ländern zuschreiben würden. Also es gibt irgendwo welche, die haben das Vierte Reich aufgebaut, ja, und da geht's immer mit Sieg Heil zur Sache und sowas in der Richtung. Dann gibt es eben welche, die sehr orientalisch sind, und ist total cool, wie ihr das dann auch beschreibt, dann quasi von manchen. Also er muss ja quasi immer, um von der einen Station zur nächsten zu kommen, und in diesen Stationen sind diese Ansiedlungen meistens, muss er dann ja auch immer durch irgendwelche Tunnel, und da ist dann auch mal was so ein bisschen seltsam, oder dann bricht irgendwas ein, und das ist wirklich, eigentlich ist es unsere Welt, aber sie ist aufgrund der Tatsache, dass das sämtliche Vorzeichen komplett anders sind, ist es auch was vollkommen Fremdes. Und das fand ich so klasse. Vor allen Dingen, und da werde ich jetzt definitiv nicht spoilern, weil das lohnt sich, es wirklich in dem Buch sich selber zu erlesen. Das Ende ist auch wieder zum einen what the fuck und zum anderen aber nur allzu verständlich. Und ja, also er hat dann auch noch mindestens ein anderes geschrieben, was dann Metro 2034 heißt, was aber mit dieser Geschichte, also es spielt in einem ähnlichen oder gleichen Setting, hat aber nichts mit diesem ersten zu tun. Und weißt du, was der Witz ist? Ich erinnere mich noch an unsere Episode Nummer, ich weiß nicht, eine der ersten auf jeden Fall, wo wir über Buchverfilmungen und sonst wie was gesprochen haben. Und da ging es ja auch um Spiele und sowas in der Richtung. Und nach diesem Buch ist, nach der Buchvorlage ist tatsächlich ein Computerspiel entwickelt worden. Wobei wahrscheinlich ist es auch wieder, nur so, also nicht wirklich die ganze Message dieses Buches aufgenommen, sondern es ist wahrscheinlich einfach bloß ein Ego-Shooter. Köpft mich nicht, wenn ihr dieses Spiel kennt und sagt, nein, das ist nicht so. Ich hab's nur jetzt vorhin beim Recherchieren nochmal so für das letzte bisschen, habe ich durch Zufall gesehen, ach, es gibt ja auch noch das Spiel. Fand ich interessant, dass es offensichtlich diese Geschichte, die ja nun nicht in aller Munde und irgendwie überall in der Zeitung oder sonst wie was war, also zumindest an mir, ist dieses Buch, bis ich auf es gestoßen bin, auch wieder vorbeigelaufen, aber zu einer solchen zu einem solchen, weiß ich nicht, Ansehen gebracht hat, dass irgendjemand sagte, mein Spiel draus, geile Sache.
Ja, klingt spannend.
Also solltest du vielleicht, wenn du jetzt ja eh nicht so in diese Fantasy-Sache gerne driftest, das Ding solltest du dir auf jeden Fall mal reinziehen.
Aber das ist ja dann auch sehr dystopisch, oder? Das habe ich ja mit den Dystopien habe ich ja dann, da mag ich dann ja im Zweifel Fantasy sogar lieber, weil Dystopien neigen ja dann dazu, dass man am Ende noch deprimierter ist.
Ja,
ist das auch so?
Da hast du natürlich recht. Also dann, gut, dann lass es lieber.
Dann lieber den Fleischwirbel.
Dann lieber den Fleischwirbel, genau. Ja. Weil ich glaube, der geht gut aus.
Gut. also das ist, das finde ich, also, weißt du, wenn ich dann so, also das ist natürlich total albern und das ist also auch, also das ist ja eigentlich auch überhaupt kein Kriterium, aber wenn man schon so viel Zeit in ein Buch oder vielmehr in eine Reihe investiert und da mitfiebert und mitleidet, ja, in dem Falle, also man muss ja da schon auch sehr, sehr, sehr leiden. Und wenn es dann am Ende auch noch so richtig, wenn man dann nochmal eins reingewürgt kriegt. Oh, dann habe ich so das Gefühl, meine Güte, nee.
Also, so, wenn
muss das jetzt sein? Wenn jetzt wenigstens so ein bisschen Optimismus noch verbreitet wird, aber naja, ich also.
Nee, dann zieh dir das Ding nicht rein.
Okay, zieh ich mir nicht rein. Aber es gibt ja natürlich bestimmt viele von unseren Hörern und Hörerinnen, die da nicht solche Weicheier sind wie ich. Also insofern könnt ihr das dann schon gerne machen. Sag mal, jetzt sind wir ja eigentlich offiziell durch, oder? Also jetzt können wir sagen, wir haben diese Folge in unter einer Stunde abgewickelt. Und jo. Ohne schlimmere Ausfälle. Nicht, also das war nicht abzusehen vorhin, also vor Gott. Also liebe Hörer, also was wir heute mitgemacht haben, das war
bestimmt eine Stunde, die wir versucht haben, irgendwie unsere Technik so hinzukriegen, dass wir beide zu hören waren.
Genau. Und jetzt bin ich aber, ich glaube, ich bin jetzt mutig. Ich werde jetzt dann offiziell beschließen, diese Folge doch 13 zu nennen.
Okay.
Ja, okay. Also jetzt sind wir ja safe. Also selbst wenn es jetzt noch abkackt, oder?
Schauen wir mal.
wir schauen. Und dann habe ich aber nämlich für die Folge 14, weil das die kommt ja dann in 2 Wochen, das heißt, das wäre ja dann, müsste das dann der 3. Februar sein, wenn ich mich nicht täusche. Das ist ja dann sozusagen die Folge vorm Valentinstag. Die ist natürlich also deutlich vor dem Valentinstag, aber es ist ja nicht zu ändern, weil in der Valentinstagswoche wir keinen Saloon haben.
Nur um es nochmal zu erwähnen, weil die Frage kam kürzlich nämlich auf. Genau. Tatsächlich, wir kommen immer 14-tägig in eure Ohren. Genau. Es sei denn, ihr kommt auf die Idee und hört euch die Folgen mehrfach an. Aber ja, also Spotify und Co. sind nicht kaputt, wenn es so kommen sollte, dass mal ein Dienstag vergeht, an dem es kein Saloon neues Futter gibt, wie auch immer.
Genau. Alle 2 Wochen ist Saloon-Dienstag und der nächste ist dann eben am 3. Februar, könnt ihr euch schon mal mit einem roten Herzchen in den Kalender schreiben, denn da habe ich nämlich ganz eigenmächtig unseren Redaktionsplan doch geändert. Ich weiß gar nicht, ob es dir schon aufgefallen ist und habe mir gedacht, da widmen wir uns der Liebe.
Jo, soll sein.
Dann also ohne Fleischstrudel und sowas.
genau.
Das habe ich, glaube ich, völlig falsch verstanden, aber das hat sich bei mir jetzt festgesetzt.
Du kannst ja mal bei, weiß ich nicht, es gibt ja einschlägige Internetportale, wo du lieber nicht nach Fleischstrudel googelst.
Naja, doch, also ich meine, auf chefkoch.de vielleicht, aber sowas, das geht dann.
Ja, okay. Ansonsten. Ja, also egal, ob es die Fantastic Couch oder auch nur Wikipedia oder so in der Richtung sind, Kai Meier, wohlgemerkt Kai mit I und Meier mit EY.
Ja.
Ja, kannst du machen.
Da bin ich jetzt angefixt. Ich glaube, das muss ich jetzt mal lesen.
Tja, das klingt, dann mach das.
Das klingt so, als hätte ich da Spaß dran. Ja, mal schauen.
Ja, in diesem Sinne sind unsere Ideen abschließend und umfassend erörtert.
Genau.
Um mit ein paar wesentlich erfolgreicheren Kollegen zu sprechen.
Also wenn wir erstmal so lange dabei sind und dann.
Wie die stimmt, wenn wir erstmal bei Folge 172 sind, dann.
Richtig, und dann wir die Lage der Literaturnation dann umfassend und. Ach ja. Nein, also bester Podcast ever, ihr Lieben. Also ich mache da gerne Werbung dafür nochmal. Also wenn ihr den noch nicht kennt, bitte hört euch die Lage der Nation an. Die Kollegen sind wöchentlich dran und haben sehr viel für meine politische, moralische und sonstige Bildung in den letzten Jahren beigetragen.
Ja, tatsächlich. Seitdem interessiere ich mich für Politik.
Ja, das ist wirklich, also das ist echt richtig gut.
Ja, jetzt aber. Jo, ne? Wir schwingen uns, worauf immer wir jetzt gerade kommen.
Können wir mal ein Pferdchen
und
haben? Ich würde so gerne mal wieder auf dem Pferd wegreiten.
Nee, habe ich hier gerade nicht.
Na, dann nimm irgendwie ein Vehikel deiner Wahl.
Gut.
Ja. Tschüss.
Tschüss.